Ja, die letzte Aufforderung kann ich nur noch mal unterstreichen. Das Thema, was ich heute behandeln will, ist ja ziemlich umfänglich, aber lasst euch nicht abhalten. Also wenn euch an irgendeiner Stelle was nicht einleuchtet, was ihr was nicht versteht, ihr was verkehrt findet, meldet euch, dann kann man auch gleich in die Diskussion einsteigen. Der Ausgangspunkt meines Themas ist ja, dass man tagtäglich mit Nachrichten über neue Gesetzespläne der Regierung in Sachen innere Sicherheit bombardiert wird. Letzte Meldungen in dieser Frage betreffen so Dinge wie Einsatz der Bundeswehr im Innern, Ausweitung der Kompetenzen des BKA bei der Terrorbekämpfung, Aufhebung des Zeugnisverweigerungsrechts für bestimmte Berufsgruppen, neue Rechte des Staates zum Ausspionieren seiner Bürger in Online-Durchsuchungen und so fort und so fort. Und nicht nur das, sondern der Bundesinnenminister gibt sich auch große Mühe, seinem Volk in allen möglichen Interviews und Reden zu erklären, warum es ganz wichtig ist, dass diese Maßnahmen alle sein müssen und jeder Deutsche einsehen soll, dass es zu seinem Schutz und in seinem Interesse ist, wenn sie auch so möglichst radikal durchgesetzt werden. Ich will im Referat erstmal kurz, wirklich nur ganz kurz sagen, warum der Staat das alles sich eigentlich vornimmt. Ich will jetzt nicht große Referate über den Antiterrorkrieg halten. Das kann man alles im Gegenstandpunkt sehr ausführlich und genau nachlesen, sondern nur den Konnex herstellen zwischen diesem weltweiten Einsatz, in dem sich die deutsche Armee und das deutsche Militär ja schon befindet, und dem, was in der Abteilung Innere Sicherheit gemacht wird. Ich will zweitens daraus erläutern, warum der Staat welche Maßnahmen im Innern dafür für nötig hält. Und drittens erklären, inwiefern das lauter Rechtsveränderungen nach sich zieht oder in der Form von Rechtsveränderungen stattfindet, muss man eigentlich genauer sagen, die dann doch relativ radikale Eingriffe in so bisher gültige Rechtsprinzipien in diesem Land darstellen. Dass das der Fall ist, will ich überhaupt nicht bestreiten. Ob diese Eingriffe sich wirklich, wie manche meinen, im Gegensatz zu dem befinden, was der Staat sich in dieser Frage bislang vorgenommen hat, diese Frage möchte ich hier aufwerfen und vielleicht etwas anders beantworten, als das andere Kritiker an diesen Maßnahmen tun. Der Innenminister begründet die Notwendigkeit neuer Maßnahmen zur inneren Sicherheit unter anderem folgendermaßen. Er sagt, ich zitiere, es geht darum, das Gemeinwesen vor terroristischen Angriffen zu bewahren, die auf seinen Zusammenbruch zielen, den Staat in seinen Grundfesten erschüttern und ihn als Ganzes bedrohen. Naja, man könnte ja erst mal denken, so ein paar Leute mit Kofferbomben auf dem Bahnhof und dann den Staat in seinen Grundfesten bedrohen, ist das nicht vielleicht ein bisschen übertrieben? Vorsicht, sage ich da, das ist kein brauchbarer Zugang, um sich zu erklären, warum der Staat jetzt genau solche Kofferbombenträger so nimmt und warum er auch mit aller Härte gegen Leute vorgeht, die sich sowas eventuell vornehmen könnten. Der redet nämlich über gar nichts anderes als über das Programm der inneren Sicherheit und dieses Programm als solches ändert sich durch die Benutzung dieses Programms für den Antiterrorkampf überhaupt nicht. Wenn der Staat sich um innere Sicherheit kümmert, dann kümmert er sich um seinen Bestand als Macht, als souveränes Gewaltmonopol, das nicht nur alle politischen und ökonomischen Gegensätze zwischen den Bürgern im Griff hat, sondern vor allem die Staatsmacht selbst gegen jede Störung ihrer Gewaltausübung zu schützen weiß. Dieser staatliche Standpunkt ist schon immer totalitär. Der ist es nicht erst dann, wenn der Staat ihn im Antiterrorkrieg neu definiert und neu zum Einsatz bringt. Dieser Standpunkt betrachtet nämlich alles, was sich auf dem nationalen Territorium so tut, unter dem Gesichtspunkt, ob die unbedingte Unterwerfung aller Insassen des Herrschaftsbereichs des Staates unter die Staatsgewalt gewährleistet ist. Er trifft vorsorgend Vorkehrungen dagegen, dass es zu Störungen der politischen Ordnung größeren Ausmaßes gar nicht erst kommt. Dafür gibt es bekanntlich den ziemlich uferlos agierenden Verfassungsschutz auch nicht erst seit 5 Jahren. Und wenn es dann doch einmal zu so etwas kommen sollte, hat er die Notstandsgesetze, mit denen er sich vorsorglich die Mittel an die Hand gibt, um jeden Aufruhr niederzuschlagen und die Täter unschädlich zu machen. Diesen Standpunkt hat der Staat wahrlich nicht erfunden, als er die Notwendigkeit entdeckt hat, diesen Standpunkt neu zu definieren, wegen des Antiterrorkriegs, in dem Deutschland steht. Dieser Standpunkt heißt kurz gefasst schlicht: Der Staat hat das Recht und die Pflicht, alle Interessen und Bestrebungen zu bekämpfen, die ihn und seine Ordnung gefährden. Staatsfeinde sind unschädlich zu machen. Und dabei muss die Staatsgewalt im Notfall auch einmal etwas weniger zimperlich vorgehen. Das durfte man ja schon an der RAF studieren. Die Sicherstellung des Bestands der Bundesrepublik Deutschland ist im Ernstfall der oberste Staatszweck, hinter dem alles andere zurückzustehen hat. Und Bürger haben im Krieg die Pflicht, ihren Kopf für ihren Staat hinzuhalten, damit er seinen Bestand sichert und nicht umgekehrt. Auf diesem Gebiet, und das ist wichtig, sich das klar zu machen, dass es darum geht, auf diesem Gebiet hat der Staat grundsätzlichen Renovierungsbedarf entdeckt. Was er da macht, ist der Sache nach die innenpolitische Ergänzung zu dem Krieg gegen den Terror, den er in Afghanistan, am Horn von Afrika und noch diversen anderen Schauplätzen schon führt. Und der Innenminister macht auch gar kein Hehl darauf, dass die BRD sich mit ihrer aktiven Beteiligung an diesem Krieg Feinde schafft, gegen die sie sich wappnen muss. Der Schäuble drückt es so aus, der sagt: Wir sind Teil eines weltweiten Bedrohungsraums. Die Auseinandersetzung mit dem Terrorismus kennt keine Insel der Seligen. War die Bundesrepublik vorher auch nicht so recht, aber nun gut. Denn wir können nicht die Haltung vertreten: Wenn wir uns nicht einmischen, passiert schon nichts. Dafür sind wir nicht unbedeutend genug. Schäuble beruft sich ausdrücklich auf die machtpolitische Stellung, die Deutschland im Konzert der Mächte hat, auf seine Bedeutung als Staat, der überall auf der Welt Interessen zu verteidigen hat, der ein Mitglied des größten Militärbündnisses der Welt ist, beruft sich auf diese Stellung und sagt: Ja, weil wir überall eingemischt sind, machen wir uns natürlich auch Feinde. Und diese Feinde, wen wundert's, kommen dann glatt auf die Idee, sich auch bei uns im Innern breit zu machen. Und dagegen müssen wir ganz prinzipiell und am Anfang Vorsorge treffen. Das ist die politische Beschlusslage, aus der sich alle neuen Maßnahmen ableiten. Und deswegen spielt es erstmal gar keine Rolle, wie großartig oder klein gestrickt die tatsächlichen Terroranschläge sind, die es in Deutschland, Europa schon gegeben hat. Der Standpunkt, dass diese Anschläge Ausdruck eines Kriegs sind, in dem Deutschland weltweit schon steht, ist der Ausgangspunkt für die Umdefinition dessen, was jetzt in Sachen innerer Sicherheit zu tun ist. Von daher bestimmt der Staat seinen neuen Bedarf in Sachen innerer Sicherheit. Das ist mein erstes Thema. Wie sieht dieser neue Bedarf eigentlich aus? Und das zweite Thema ist: Er fasst diesen Bedarf in lauter neue Rechtsvorschriften. Dass das zwei Fragen sind, das liegt an Folgendem. Bei uns herrscht bekanntlich Rechtsstaat. Und im Rechtsstaat ist es so üblich, dass die politische Gewalt all das, was sie macht, in die Form des Rechts kleidet. Nichts, was der Staat macht, macht er einfach so, sondern er macht alles so, dass er es sich selbst ausdrücklich erlaubt, was er macht. Dieses etwas merkwürdige Verhältnis, alles, was der Staat tut, beruht auf einer von ihm selbst erlassenen Erlaubnis, ist die rechtliche Umsetzung dieses Anliegens. Und deswegen muss man ein paar Worte darüber verlieren, wie dann die Veränderung des Rechts eigentlich geht. Wenn der Staat von dem Programm her sagt: Naja, was wir in innerer Sicherheit zu tun haben, ist klar. Was machen wir denn jetzt für Paragraphen daraus? Das ist die zweite Frage, und zu der will ich im zweiten Teil des Referats noch ein paar Ausführungen machen. Ich will aber vorher noch auf eine politische Produktivkraft dieser Vorgehensweise eingehen, die die öffentliche Debatte hierzulande über dieses Vorgehen bestimmt. Die politische Produktivkraft besteht darin, dass die öffentliche Debatte in aller Regel überhaupt erst bei der zweiten Frage anfängt. Ein Streit um die Ziele und Zwecke, aus denen diese Änderungen stammen, findet eigentlich hierzulande gar nicht statt. Terrorismusbekämpfung findet so ziemlich jeder okay. Und dass der Staat seine Feinde unschädlich machen muss, geht sowieso völlig undiskutiert durch. Ein Streit gibt es dann, wenn er ausgehend von dieser Beschlusslage sagt, das machen wir jetzt mit folgenden Paragraphen. Dann melden sich lauter Kritiker zu Wort und sagen, ob es die gerade sein müssen, ob der Staat da nicht vielleicht ein bisschen zu weit geht, ob er nicht Veranstaltungen macht, die eigentlich seinem eigenen Zweck widersprechen. Und zu dieser Sorte Kritik will ich im Einstieg ein paar Worte verlieren, kommt sicher nachher im Referat nochmal wieder, weil ich auch klar machen will, von welcher Sorte Kritik an dieser Politik ich mich auch in meinem Referat ein wenig absetzen will. Ich glaube in der Zeitung von vorgestern war das, hat sich einer der hervorragendsten Kritiker dieser ganzen neuen Notstandsgesetzgebung, Heribert Prantl, in der Süddeutschen Zeitung zu den neuen Maßnahmen von Schäuble und Co. folgendermaßen geäußert. Ich zitiere. Die Maßlosigkeit des Ministers, der alles zu Gesetz machen will, was in den vergangenen 20 Jahren die Politik noch verworfen und das Bundesverfassungsgericht aus Rechtsstaatsgründen verboten hat, gefährdet die innere Sicherheit des Gemeinwesens, sie ruiniert die Geborgenheit der Menschen im Recht. Also der Vorwurf heißt, mit seinen Sicherheitsmaßnahmen gefährdet der Staat selbst die innere Sicherheit, weil er bringt die Bürger dazu, an der Rechtsstaatlichkeit des Rechtsstaats zu zweifeln. Und das ist eine viel größere Gefahr für den Staat als die paar Terroristen. Das ist sein erstes Argument. Sein zweites Argument heißt, Schäuble betrachtet das Recht als willfährigen Diener der Ordnung. Weil er die Ordnung für hoch gefährdet hält, ist ihm jede staatliche Eingriffsmaßnahme recht. Wenn eine ordentliche gesetzliche Grundlage da ist, ist für Schäuble alles in Ordnung. Naja, habe ich da gedacht, ist ja auch so, oder? Wenn eine ordentliche gesetzliche Grundlage da ist, ist alles in Ordnung. Was hat er denn, der gute Mann? Zwei Sachen. Erstens will er eben, wie schon gesagt, loswerden, dass der Staat, wenn er so vorgeht, beim Bürger Zweifel darin erwecken könnte, dass es in diesem Staat mit dem Recht und dem Rechtsstaat seine Ordnung hat. Und es ist angesichts der Maßnahmen zur inneren Sicherheit, die jetzt geplant werden, eine etwas merkwürdige Einlassung. Es ist schon komisch, wenn man ausgerechnet dort, wo der Staat überhaupt nichts anderes macht, als seine Feinde zur Strecke zu bringen, den Staat anmahnt, er sollte doch ein bisschen Zurückhaltung üben, damit der Bürger nicht in Zweifel kommt. Da muss man sich nämlich mal entscheiden, entweder man teilt die staatliche Feinddefinition, dann löst sich diese ganze Kritik letztlich in eine Effektivitätsfrage auf. Erwischt man auch wirklich die Richtigen und sperrt nicht auch noch ein paar Verkehrte ein und so weiter und so fort. Oder man nimmt einmal vorurteilsfrei zur Kenntnis, dass auch die demokratische Herrschaft, wie jede Herrschaft übrigens, für ihre schönen Prinzipien immer nur so viel und so lange etwas übrig hat, wie sie ihren Bestand als Herrschaft nicht bedroht sieht. Und dann verbietet sich vielleicht ein bisschen die gute Meinung über diese Herrschaftsform, die den Prantl so antreibt. Noch merkwürdiger finde ich es, wenn diese gute Meinung über die Demokratie ausgerechnet an der Methode festgemacht wird, mit der die Herrschaft hierzulande ihre Interessen gesellschaftlich gültig und unwidersprechlich macht. Weil der Rechtsstaat sich in einem komplizierten Prozedere auch noch alles erlaubt, was er vorhat, deswegen soll man glauben, dass das Recht kein willfähriger Diener von ihm ist, sondern irgendwie ein hohes Gut, das außerhalb der staatlichen Macht stünde und ihm quasi so etwas wie Vorschriften vorgeben würde, nach denen der Staat sich zu richten hätte. Und da muss man mal sagen, auch hier spricht ein vorurteilsloser Blick auf die Realität der Maßnahmen zur inneren Sicherheit ein bisschen eine andere Sprache. Da verfährt der Staat nämlich haargenau umgekehrt. Er sagt, das Recht ist mein Instrument. Ich nehme mir jetzt was vor und gucke mir an, wie ich das umbauen muss, damit es genau das leistet, was ich von ihm will. Ich will also im Folgenden zwei Sachen zeigen. Erstens, was macht der Staat überhaupt? Und zweitens, ganz nebenbei auch noch, inwiefern folgt die politische Gewalt bei all diesen Maßnahmen haargenau den Prinzipien, die immer schon hierzulande für diese Sphären gegolten haben, auch wenn er hier tatsächlich, da hat der Prantl ja recht, einiges macht, was vor ein paar Jahren noch verboten gewesen wäre und einiges umstürzt, an das er sich vor ein paar Jahren noch gehalten hat. Was kritisiert er denn? Schau mal, der ist merkwürdig, ne? Wenn jemand anhebt und sagt, wenn du so vorgehst, lieber Staat, verbaselst du die staatliche Geborgenheit des Bürgers im Recht, dann hast du ja eine ziemlich gute Meinung davon, was der Staat sonst mit dem Rechtsstaat alles an Verhältnissen hier einrichtet. Solange er mit seinem Rechtsstaat den Schutz des Eigentums regelt, Kinderschänder einsperrt, die Verkehrsübertretung ahndet, ist eigentlich alles wunderbar und in Ordnung. Das bewegt sich alles im Rahmen der herrschenden Grundrechte. Aber wenn er den Übergang macht und sagt, ich muss meine Feinde ein bisschen quälen, um aus denen mehr rauszukriegen darüber, wie sie ihre Feindschaft geplant haben, dann verletzt er dieses Prinzip. Und ich wollte erstmal nur darauf hinweisen, wer diese Unterscheidung macht, der hat was verpasst. Der tut so, als ob diese eine Sphäre, die ich am Anfang versucht habe zu erklären, die Sphäre der inneren Sicherheit, mit dem ganzen anderen, was der Staat rechtlich macht, letztendlich eigentlich gar nichts zu tun hat. Als wären die ganzen Abteilungen des Rechts, in denen der Staat das zivile Leben regelt, in denen er Straftäter einsperrt, in denen er eine Bundeswehr einrichtet und die losschickt, wenn es nötig ist, als wären das quasi alles ganz Ziele und Zwecke, die man eigentlich im Prinzip überhaupt nicht kritisieren kann. Aber dann, wenn sowas wie ein, das die Juristen nennen das immer Kernbereich, wenn so ein Kernbereich der Grundrechte tangiert wird, dann ist alles zu spät. Und da würde ich erstmal, ich will das im Referat schon hinterher nochmal zeigen, dann würde ich erstmal sagen, das kann so nicht stimmen. Weil in allen anderen Bereichen geht der Staat auch davon aus, und das werde ich versuchen im zweiten Teil meines Referats zu zeigen, dass die Anerkennung von ihm als oberster Gewalt, der das Recht hat, die Lebensbedingungen für alle anderen zu setzen, die unbedingte Voraussetzung für alle Rechte ist, die jeder auf der Welt hat. Und deswegen erlaube ich mir, Prantl hat es an anderer Stelle auch gesagt, aber ich will ihn jetzt gar nicht zitieren, deswegen erlaube ich mir mal die Unterstellung, dass einer, der anfängt zu kritisieren an den Maßnahmen der inneren Sicherheit, wo es um die Frage geht, wie weit darf der Staat denn dabei gehen, bei der Bekämpfung seiner Feinde. Im Grunde schon den Standpunkt teilt, natürlich muss der demokratische Staat gegen seine Feinde vorgehen. Aber was er mit denen machen darf, ja, da muss man doch ein bisschen vorsichtiger sein. Und zwar warum? Nicht wegen der Gemeinheiten, die er mit denen macht, sondern wegen der möglichen Zweifel anderer Bürger an der Gutigkeit von seinem ganzen Laden. Das sollte mein Argument sein. Aber wie gesagt, ich komme da im zweiten Teil des Referats auf die Frage auch nochmal zurück und da gibt es garantiert noch Diskussionsbedarf und da sage ich noch ein bisschen was dazu, warum ich meine, dass diese Unterscheidung, solange der Rechtsstaat sich an seine von ihm selbst erlassenen Grundrechte hält, gibt es eigentlich prinzipiell an ihm nicht zu meckern. Kaum mischt er sich in die ein, muss man hellhörig werden, dass diese Unterscheidung für die korrekte Beurteilung dessen, was er da treibt, nichts taugt. Sag ich mal programmatisch vorweg, damit kommen wir hinterher drauf zurück.